Ihr hört Geschichten aus Aarau.
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte. Willkommen, liebe Zuhörende und lieber Manuel.
Hallo Simon.
Wir sind nach längerem wieder mal zurück im Studio für eine neue Folge Geschichten aus Aarau. Dem Podcast, wo wir aus regionaler Perspektive auf historische Zusammenhänge und Veränderungen schauen. Immer mit Blick natürlich auf Aarau, aber auch immer wieder darüber aus. Dass wir seit einem Monat nichts mehr aufgenommen haben, hat einen einfachen Grund. Und zwar sind wir beide engagiert im Projekt «Neue Aarauer Stadtgeschichte», genau, wo mittlerweile auch selber einen Podcast hat, wo produziert wird. Und der löst uns viermal im Jahr ab. Darum im März haben vielleicht die einen von euch den Podcast gehört. Alle, die es noch nicht gemacht haben, würden mir das sehr ans Herz legen.
Genau, es ist ja ein bisschen ähnlich wie unser Podcast, einfach mit anderen HistorikerInnen aus Aarau und der Region, die ja auch für uns neue Geschichten aus Aarau dort erzählen.
Genau, die geben immer Einblick in ihre aktuelle Forschung vom Projekt, das bis 2030 laufen wird. Also auch eine spannende Angelegenheit mit neuen, überraschenden Geschichten teilweise. Mhm. Aber jetzt zu heute. Du bist dran, eine Geschichte zu erzählen. Du hast dich wieder mal in die Aarauer Vergangenheit begeben. Und ich bin gespannt, auf wer oder was du gestossen bist.
Ja, die letzten Folgen haben wir ja alle so um die Jahrhundertwende vom 18. und 19. Jahrhundert gemacht. Oder so ein bisschen im 19. Jahrhundert sind wir geblieben. Für die, die jetzt etwas anderes erwarten, die muss ich leider enttäuschen. Wir bleiben wieder zeitlich ein bisschen in dieser Region. Ich fange aber an mit der Claudia Honecker, eine der bekanntesten Geschichtswissenschaftlerinnen in der Schweiz, die über Frauengeschichte geschrieben hat. Und sie hat ein ganz bekanntes Buch geschrieben, das heisst «Die Ordnung der Geschlechter». 1991 ist das rausgekommen. Und dort innen schreibt sie: Geschlechterdifferenz war früher eine relativ unentschiedene Debatte. Erst mit der Moderne hat sich Männlichkeit als das Aufgeklärte durchgesetzt, Geschlecht zudem naturalisiert.
Das tönt eigentlich mal wieder ein bisschen nach Geschlechtergeschichte, Rolle von Frau und Mann, nehme ich jetzt mal an, vor allem wenn wir aufs 19. Jahrhundert schauen.
Genau, und Claudia Honecker redet hier von einer Debatte, die früher noch relativ unentschieden war. Was meint sie mit früher? Also der Handlungsspielraum von Frauen war ja bereits im Ancien Regime deutlich eingeschränkt gewesen. Also Frauen hatten weniger Macht, weniger Geld und weniger Bildung gehabt als die Männer. Und während der Aufklärung und der bürgerlichen Revolution im 18. Jahrhundert hat sich ja ganz viel verändert in Europa, in der Schweiz und auch in Aarau. Und die bestehende Ordnung ist infrage gestellt worden. Und dort ist eben auch eine hitzige Debatte um Geschlechter- und Eherollen entbrannt.
Also die Revolutionszeit, amerikanische Revolution, französische Revolution, bringt nicht nur politische Veränderungen und Diskussionen, sondern auch für das Rollenverständnis zwischen Mann und Frau.
Genau, und du kennst ja vielleicht die geschichtswissenschaftlichen oder soziologischen Einordnungen von der Frauenbewegungen, wo man ja so in First, Second und Third Wave Feminism einordnet. Und wir befinden jetzt uns aber vor dieser Einordnung. Also Frauenrechtsdebatten und Feminismus fangen nicht erst Ende 19. Jahrhundert an, sondern eben auch schon um 1800.
Ich glaube, einzelne ist auch die Olympe de Gouges ein Begriff, wo die Menschen- und Bürgerrechtserklärung noch umgeschrieben hat auf die Frau, weil die dort nicht repräsentiert oder auch mitgemeint unbedingt war. Ich nehme, das ist so das, wo mir jetzt so als Beispiel gerade einfällt.
Genau, also die Olympe de Gouges ist sehr ein bekanntes Beispiel. Eine andere, die sich aber auch in die Debatte eingemischt hat, ist Anna Rotplätz-Meiss. Jetzt könnt ihr vielleicht den Namen schon ein bisschen bekannt vorkommen, Simon.
Ja, mir sagt vor allem der Familienname etwas. Rotplätz ist ein Aarauer Geschlecht. Ich nehme an, die Anna kommt oder wohnt in Aarau oder lebt in Aarau. Der zweite Name Mais ist ein Zürcher Patriziergeschlecht in dieser Zeit, also im 18. Jahrhundert und schon vorher. Also ich stelle mir jetzt eine Frau vor, die in gut situierten Verhältnissen lebt, in Aarau, in dieser Familie Rotplätz, wo auch Industrielle dabei gewesen sind, die in der Stadtregierung mitgewirkt haben. Und andererseits aber, nehme ich an, ist sie aus dem Zürcher Patriziergeschlecht, also auch dort gut aufgewachsen.
Genau, also die Anna von Mais hat sich eben mit der Heirat von Johann Jakob Rotplätz, also dem Sohn vom etwas bekannteren Johann Jakob Rotplätz, verheiratet und ist somit ja, Teil von einem sehr grossen Aarauer Geschlecht geworden. Sie ist 1786 geboren und 1841 gestorben. Und sie ist die einzige Tochter von der Anna Magdalena und dem Friedrich Ludwig von Mais, wie du richtig gesagt hast, eben das Geschlecht aus Zürich. Und eben um die Anna Rotplätz Mais soll es heute in dieser Folge gehen. Leider ist sehr wenig über sie bekannt. Wir wissen nur, dass sie in Bruck gelebt hat und eben nach ihrer Heirat in Aarau und nach dem Tod von ihrem Ehemann 1815 ist sie dann wieder zurück auf Bruck gezogen.
Wieso? Weißt du etwas, wieso zu Bruck?
Weil ihre Eltern dort gelebt haben. Die haben dort den Gasthof «Der rote Bär» in Bruck geführt. Der sei an der Hauptstrasse. Ich weiss gar nicht, ich kenne nur den Bären in Schinznach. Ob das Bruck immer noch einen Bären hat, weiss ich nicht. Auf jeden Fall haben ihre Eltern dort so einen Gasthof geführt und sie ist dann dort eigentlich zurück zu ihnen gezogen und hat dann eben angefangen mit ihrem literarischen Werk. Und sie ist heute nicht bekannt wegen ihrem Ehemann Johann Jakob Rotplätz, sondern wegen ihren zahlreichen Romanen und Schriften, die sie zwischen den 1820er und 1840er Jahren veröffentlicht hat.
Interessant. Also da bewegen wir uns dann eigentlich zeitlich in einem Zeitpunkt, wo sie selber schon nicht mehr zu Aarau gewohnt hat.
Genau. Vielleicht noch etwas gleich noch zum Johann Jakob Rotplätz. Der ist Oberamtmann gsi aus Aarau und sie hatten zusammen drei Töchter. Und ja, die Familie war auch industriell tätig gsi. Also die Rotplätze haben über eine ADN-Druckerei zum Beispiel verfügt. Also es war eher eine wohlhabende Familie gsi und
aus der Textilindustrie.
Genau. Und der Johann Jakob Rotplätz hat sich auch zu diesen, ja, könnte man sagen, Revolutionären zählt, also wo zusammen mit anderen wohlhabenden, vor allem Männern in Aarau, die helvetische Revolution vorantrieben hat. Die Familie von Mais, die ist seit dem 13. Jahrhundert übrigens im Zürcher Rat vertreten gewesen. Und der Vater von der Anna Rotplätz Mais, der Friedrich Ludwig, der hat 7 Jahre lang als Stadtrichter im Zürcher Stadtgericht geamtet. Also auch sie kommt aus einer gebildeten Familie. Also die Anna Rotplätz hat bis zu ihrem Lebensende ein finanziell sorgenfreies Leben geführt.
Also kann man sagen, auch vor der Revolution gehört sie schon so zu einer städtischen Oberschicht. Auch nachher mit der Verbindung mit dem Johann Jakob Rotplätz bleibt das so. Also nicht irgendwie eine Unterschichtengeschichte, wie von der Hebamme, wo du ja auch schon einen Fall gemacht hast, wo es ja auch ein bisschen um die Veränderungen von der Rolle, Geschlechterrolle geht in der Zeit von der Revolution, sondern jetzt in der Perspektive von einer Frau, die ja, der Oberschicht angehört.
Genau, und eine Frau, die sich auch zu ihrem Alltagsleben und zum gesellschaftlichen Leben in der Schweiz literarisch geäussert hat. Von ihr ist leider eben nicht mehr viel mehr bekannt. Es gibt aber noch eine Zeichnung, also ein Porträt von ihr. Ich möchte das schnell zeigen, dann kannst du es vielleicht für unsere ZuhörerInnen kurz beschreiben.
Die erste Assoziation die ich hatte, ist, die ist sehr gut eingepackt.
Genau, ja.
Ich würde sagen, rein vom Gesicht her sieht man auf dem Porträt eine mittelalte Frau. Ich schätze jetzt so zwischen, damals, so zwischen 40 und 50. Sie trägt ein schön polstertes Kleid, hochgeschlossen, lange Ärmel, eine auffällige Wespentaille, die da mit einem Mieder, nehme ich an, zusammengeschnürt ist. Der Hals ist bedeckt mit einem Plastron oder mit so einem grossen Tuch und sie trägt eine Haube, wo wahrscheinlich da so Spitzen dran hat. Ja, sie sieht wirklich, so auf den ersten Eindruck sieht es gerade mal aus, wie wenn sie eigentlich so einen riesen Mantel anhat, ja. Wie wenn es sehr kalt wäre.
Genau, also du hast das richtig beschrieben, dass sie sich eigentlich sehr verhüllt kleidet und trotzdem aber so eine relativ enge Taille hat. Und das war so eine typische Kleidung von bürgerlichen Frauen in dieser Zeit gewesen, wo nicht oder wo darstellen soll, dass sie eben nicht arbeitende Frauen gewesen sind. Obwohl man könnte jetzt sagen, ihr ganzes literarisches Schaffen ist ja auch Arbeit, aber halt eben nicht...
Nicht von Hand, genau. Sie muss nicht fürs Geld schaffen.
Genau, ja. Und wie du gesagt hast, hat sie eben auch so eine verhüllende Haube an. Das ist auch so ein typisches Modeaccessoire von verheirateten bürgerlichen Frauen gewesen in dieser Zeit. Und ja, man könnte ihren Kleidungsstil so in die Biedermeier-Mode einsortieren. Also die Mode, die steht eher für ein zurückgezogenes, häusliches Leben. Und ja, eben das ist jetzt ein Porträt. Wir wissen nicht, ob Anna Rotblätz jetzt immer mit so Kleidern rumgelaufen ist, aber es soll sie auf jeden Fall so ja, als häusliche, bürgerliche Frau darstellen.
Genau, also das Porträt ist ja eine inszenierte Aufnahme und soll ja in dem Fall auch den Eindruck erwecken.
Genau. Jetzt eben zu ihrer Person ist nicht mehr viel mehr bekannt. Bedeutend umfassender als ihre Biografie ist aber die Dokumentation von ihrem literarischen Werk, wo sie unter dem Pseudonym Rosalia Müller publiziert hat. Dazu gehört ihr erster Roman, der 1827 veröffentlicht worden ist, der heisst «Bilder des Lebens». Das ist ein Briefroman in zwei Bänden. Dann 1829 hat sie den Roman «Pauline Selbach» veröffentlicht. Und bis 1840 sind 11 Bände, Romane und Erzählungen erschienen, wo teilweise auch in Zeitungen und Zeitschriften gedruckt worden sind. Also sie ist da wirklich nach dem Tod von ihrem Ehemann und nach dem Grosswerden von ihrem Kind sehr, sehr aktiv gewesen und hat sehr viel veröffentlicht, auch erfolgreich. Zum Beispiel hat sie nach ihren ersten zwei Romanen sich nicht mehr als Rosalia Müller vorgestellt, sondern als Autorin der Romane «Bilder des Lebens» und Pauline Selbach. Also,
man hat sie kennt, genau. Mit denen, ja. Die sind in dem Fall bekannt gewesen. Weißt du, in welchen Zeitschriften dass man sie publiziert hat?
Das weiss ich ehrlich gesagt nicht auswendig.
Okay.
Ja. Aber es sind auf jeden Fall viel gelesen worden. Jetzt in der Schweiz, im Gegensatz zum Beispiel zu England, Deutschland oder Frankreich, sind noch kaum Frauen als Schriftstellerinnen bekannt gewesen.
Mhm.
Übrigens auch retrospektiv lang nicht, weil halt Frauen als Schriftstellerinnen von der Geschichtswissenschaft auch sehr lang unbeachtet geblieben sind. Was ist aber so der Inhalt von ihrem Werk? Der Titel von ihrem ersten Roman ist eigentlich programmatisch für alle Texte von der Anna Rotblätz, also «Bilder des Lebens». Ich habe dazu eine Zusammenfassung von der Mathilde Lejeune-Jehle in Argovia von 1958 gelesen. Sie beschreibt ihr Werk so: «Es geht um die Liebe, um die Schwierigkeiten des menschlichen Zusammenlebens und um die Tragik menschlichen Versagens. Diese Probleme werden jedoch mit sehr viel mehr Emotionen abgewandelt, als es in unserer nüchternen Zeit der Fall ist. Unendliche Tränen werden geweint, Umarmungen und Kniefälle vollzogen, Ohnmacht erlebt, wunderbare Schicksale konstruiert und romantische Lösungen, komplizierteste Verwicklungen erreicht.»
Das tönt jetzt so ein bisschen, weil du vorher auch vom Biedermeier geredet hast oder so sie dort eingeordnet hast, dass sie sich da nicht speziell politisch äußern würde und man sich aus dieser Sphäre eben mehr ins Häusliche, ins Familiäre zurückzieht und dass sie mehr diese Themen aufgreift in diesem Werk. Klingt jetzt auch in dieser Zusammenfassung ein bisschen so.
Genau, also sogar die Anna Roth-Plätt selber hat ihr Werk auch zusammengefasst als Schilderungen aus dem Leben und Beiträge zur Kenntnis des menschlichen Herzens, zum Vergnügen und zur Bildung der weiblichen Welt. Also sie hat schon auch einen Bildungsanspruch gehabt. Also viele von den weiblichen Protagonistinnen in ihrem Werk finden zum Beispiel ihr Glück eben in der bürgerlichen Ehe. Wobei Anna Roth-Plätz auch auf die Probleme der Ehe oft eingeht. Und das, ich habe jetzt das nur einmal so ein bisschen überflogen in diesen Roman. Sie geht manchmal zwischen den Zielen so ein bisschen darauf ein, dass sie einen Kommentar macht, was jetzt eigentlich das Richtige, der richtige Weg wäre für ihre Protagonistinnen.
Also, und so wie ich dich kenne, nimmst du ja jetzt das literarische Werk auch ein bisschen, um eben die ja, gesellschaftliche Dimension von dem Frauenleben, von so bürgerlichen Frauen ein bisschen zu illustrieren und in dem Sinn ja aus unserer Sicht ja dann auch wieder eine gewisse politische Komponente, die das ja dann doch mitbringt.
Genau, wir haben ja angefangen mit der Claudia Honecker und der Geschlechterdebatte um 1800 und es ist eben, also die Anna Roth-Plätz macht es einem relativ einfach, weil sie hat in ihren Roman auch andere Sachen noch dazu geschrieben, zum Beispiel die Briefe über den Beruf und die Bildung der Frauen, wo sie eigentlich eher so eine Ratgeberliteratur geschrieben hat und nicht einen Roman. Und daraus habe ich jetzt einige, also ich habe die alle gelesen und habe jetzt einige Textpassagen mitgebracht, wo wir eben jetzt zusammen können analysieren, wo steht Anna Roth-Plätz als ja, Frau von einem Aarauer Revolutionär in dieser Geschlechterdebatte, als bürgerliche Frau. Und ja, wir werden eher eine theoretische Folge heute haben, wo ich einige Textstellen von ihr und auch von anderen SchriftstellerInnen wird vorlesen. Und wir können dann gerne zusammen über die sinnieren oder diskutieren. Aber ich kann dir versprechen, es wird sehr spannende und aufschlussreiche Meinungen vertreten von der Anna Roth-Plätz.
Ja, da bin ich gespannt.
Genau, also die Brief, wo es eben um die Bildung der Frauen gehen sollte, die ist im Werk Mnemosyne veröffentlicht worden, 1834 und 1835. Und im ersten Brief, relativ am Anfang, schreibt die Autorin dort: Die Frauen finden sich unter die Stufe herabgewürdigt, welche von der Natur ihnen eigentlich angewiesen sei. Und indem sie in der engen Beschränkung des Haushalts ohne sichtbaren und bestimmten Einfluss auf die Ereignisse der Außenwelt sich bewegen müssen, indem sie einer anscheinend untergeordneten Lage sich anzupassen gezwungen sind, erliegen sie einem ungerechten Geschicke. Das Argument ist offenbar in der Schweizer Öffentlichkeit umstritten gewesen, sonst würde sie das wahrscheinlich nicht erwähnen. Man könnte jetzt meinen, dass Anna Roth-Plätz sich selber für mehr weibliche Mitsprache in der Gesellschaft eingesetzt hat in diesen Briefen.
Es klingt sehr kritisch so.
Jetzt ist es aber so, in dieser Textstelle zitiert Anna Roth-Plätz ein Argument, wo sie sich vehement entgegenstellt.
Ah.
Sie richtet sich nämlich hier gegen Männer, die sich für mehr Mitsprache von ihren Frauen aussprechen. Es geht dann nämlich weiter mit dem Auszug, das ist jetzt ein bisschen ein längeres Zitat. Ich kenne Männer, welche die liebenswürdigsten Gesellschafter sind, mit den Frauen auf die zarteste, anziehendste Weise umzugehen wissen, die in jedem fremden weiblichen Wesen die Ansprüche ehren, die unser Geschlecht machen darf, deren Worte mit den Grundsätzen der feinsten Humanität übereinstimmen, die vielleicht auch in Stunden der Begeisterung das alles zu fühlen glauben, was sie sagen, und die mit Frau und Kindern auf eine Weise umgehen, als hätten sie nie in ihrem Leben gewusst. Wenn man geliebt sein will, so muss man jedem Geschöpfe das Recht erstatten, dass man sich selbst gönnen würde. Lassen Sie sich darum, meine Liebe, niemals von der wahren oder erkünstelten Begeisterung der Männer hinreißen, zu glauben, die Mehrzahl könnte mit Verzichtleistung auf die teils angeborenen, teils an sich gerissenen Vorrechte, die seit Anbeginn der Welt ihr Geschlecht behauptet hat, dem unsrigen nur äußere Überlegenheit einräumen, die viel zu oft ihnen unbequem erscheinen müsste. Das war ein sehr langer Textabschnitt, darum tue ich das kurz ein bisschen auffächern, um was es hier geht. Also die Männer, die sich für Frauenrecht einsetzen, denen ist eigentlich nicht zu trauen, sagt sie in diesem Textabschnitt. Weil sie würden zwar sehr liebenswürdig mit ihren Mitfrauen umgehen, aber mit ihren Ehefrauen daheim dann wiederum nicht. Also sie propagieren mehr Recht, gestehen aber den Frauen dann tatsächlich nicht mehr Recht ein.
Also so ein bisschen Scheinheiligkeit.
Genau, also sie schreibt zum Beispiel auch, Männer, die mehr Mitsprache für Frauen fordern, wären wohl selbst die ersten Opfer ihrer Forderungen gewesen.
Mhm.
Also es macht ja keinen Sinn in einer bürgerlichen Gesellschaft für Männer, dass sie ihre Rechte aufgeben. Es ist einfach eine illusorische Forderung, die Männer nie würden zugestehen.
Mhm.
Mit dem hat sie wahrscheinlich auch recht gehabt. Sie spricht auch Frauen an, die sich für mehr Frauenrechte einsetzen. Sie geht dort auf 10 SimonistInnen ein. Von denen haben wir auch schon gehört, im frühen Sozialismus, bei den USA-Auswanderern. Ich will jetzt nicht mehr auf die eingehen, aber es gibt auf jeden Fall viele Frauen, die sich für ihre Rechte einsetzen wollen um diese Zeit. Und es gibt aber auch viele Männer, die sich gegen Frauenrecht oder gegen mehr Frauenrecht gross machen. Und wir wissen ja jetzt noch nicht so genau, erstens, was Anna Rotblätz für ein Eheverständnis hat, was sie für ein Rechtsverständnis hat. Und bevor wir zu dem kommen, möchte ich zuerst so einordnen, was es überhaupt alles so für Meinungen und Texte in dieser Zeit gegeben hat, also wo sich eben die Debatte um 1800 so zugespitzt hat, ob jetzt Frauen und Männer in ein neues Geschlechterverhältnis sollen kommen oder nicht.
Mhm. Dort hat es ja diverse, die in der Schweiz aktiv und einflussreich waren. Ich denke jetzt nur an Pestalozzi zum Beispiel.
Mhm. Genau, also gerade zum Beispiel die Helvetische Republik, das ist ja ein Unterfangen, wo ausschließlich Männer daran beteiligt waren, zumindest im Vordergrund. Und die sind eigentlich ziemlich im Geist von der Französischen Revolution gewesen. Und die Französische Revolution, das ist so ein bisschen, ja, könnte man sagen, so der Ausgangspunkt von dieser Debatte. Und die hat sich sehr fest an die Schriften von einem bestimmten Philosoph aus dem 18. Jahrhundert gerichtet. Weißt du, welchen Philosoph ich meine?
Ja, es kommen jetzt diverse. Mhm. Der Rousseau oder der Voltaire.
Genau, also der Rousseau ist der, den ich gemeint habe. Wo, ja, ich glaube, der tut mir sehr fest mit der Aufklärung und der europäischen Revolution in Verbindung bringen. Er ist ja schon 1778 gestorben, also eigentlich lang vor der Zeit von der Anna Rotblätz. Aber als Vordenker von der Französischen Revolution sind seine Schriften um 1790 sehr stark rezipiert worden und haben vor allem in Deutschland eine neue Geschlechterdebatte ausgelöst. Jean-Jacques Rousseau hat ausführlich erörtert in seinem Werk «Emile» über Geschlechtertheorien. Also «Emile» ist so
ein Roman,
der aber gleichzeitig auch so ein bisschen als Erziehungsratgeber verwendet wurde. Dort innen schreibt er zum Beispiel, dass die Würde der Frau in ihrer Bescheidenheit liegt. Er schreibt zum Beispiel, dass die weibliche Schamhaftigkeit sie ins Haus würde verweisen. Und Vorbild von der weiblichen Abgeschiedenheit findet Jean-Jacques Rousseau im Altertum. Also in der griechischen Antike, wo er findet, dass eben bei den Griechen die Frauen völlig abtrennt von den Männern gelebt haben. Und dass eigentlich eine Gesellschaft, wo Geschlechter gemischt tätig sind in der Öffentlichkeit, eher eine Gefahr sei für die weibliche Tugend und auch für die Integrität der Männer.
Ja, das ist mir also im Zusammenhang mit der Aufklärung, ja, schon, habe ich das auch schon gehört oder ist mir das auch schon bekannt, weil ja das nachher dann auch so ein bisschen eine Grundlage wird, zum Beispiel in der Schulbildung, dass man Frauen und Männer trennt und eben den Mann eher für eine öffentliche Rolle in der Politik auch, in der Gesellschaft, im Staat vorbereitet, während eben die Frauen dann, wie jetzt das der Rousseau auch propagiert, die Rolle daheim und im Haushalt und als Erzieherin der Kinder zugesteht oder zuweist auch.
Mhm.
Mit solchen Rückgriffen auch eben auf eine vermeintlich ja, biologisch oder eine historisch bedingte Natürlichkeit.
Genau, ich habe jetzt hier noch ein paar Textstellen aus dem Werk Emile mitgebracht. Dort innen schreibt Rousseau zum Beispiel: Wenn die Sorgfalt, mit der wir der Natur entgegenarbeiten, dem Körper schadet, so schadet sie dem Geist noch mehr. Man stelle sich vor, von welchem Schlage die Seele eines Mannes sein muss, der sich einzig dem wichtigen Geschäft widmet, die Frauen zu unterhalten und der sein ganzes Leben damit verbringt, für sie zu tun, was sie für uns tun sollten, wenn unser Geist, erschöpft von Arbeiten, zu denen sie unfähig sind, Entspannung braucht. Also er setzt da schon mal voraus, dass Frauen die Arbeit der Männer nicht so können übernehmen wie Männer.
Genau.
Und es ist eigentlich auch ein utilitaristisches Plädoyer. Utilitarismus, das ist etwas, was erst nach dem Haus so wirklich diskutiert worden ist. Aber er tut eigentlich so die Ehe zwischen Mann und Frau oder die bürgerliche Ehe auch so als das Vernünftigste von allen Zusammenkünften von Menschen propagieren, weil es einfach ja, für die Gesellschaft den höchsten Nutzen hat. Also er schreibt, ob ein Monarch über Männer oder Frauen regiert, kann ihm ziemlich gleichgültig sein, solange man ihm gehorcht. Also im Ancien-Regime hat die Gesellschaft funktioniert, weil der Monarch einfach mit Gewalt geherrscht hat. In einer Republik jedoch braucht man Männer. Also es wäre jetzt vernünftig, dass Männer ihren Verstand können für die Republik verwenden und diesen Männern darf man quasi nicht in die Quere kommen.
Mhm. Beziehungsweise denen muss man dann den Rücken frei halten, daheim. Oder dass sie dann, er sagt ja das auch, wenn sie erschöpft sind von ihrer täglichen Arbeit, dass sie dann nicht nur da müssen, das machen, was ja den Frauen zugedacht wäre.
Genau. Also das mit dem Rücken frei halten ist sehr ein gutes Bild. Also die Frau, die erfüllt ihre Pflicht eher im Hintergrund, eben als Ehefrau, Mutter und Erzieherin. Und wichtig beim Rousseau ist auch, dass sie das nicht nur aus Liebe oder aus einem natürlichen Instinkt herausmacht, sondern aus Vernunftgründen. Mhm. Also es ist auch für die Frau am besten, wenn sie die Rolle einnimmt. Nicht nur für den Mann und Gesellschaft, sondern auch für sie selber. Also aus Einsicht in der Notwendigkeit von dieser weibliche Komplementärfunktion in der Ehe sollte sich die Frauen zurücknehmen.
Ich glaube, du kannst mir dann nachher auch noch widersprechen oder wir können das auch noch besprechen, aber es klingt ja jetzt aus unserer heutiger Sicht schon eben sehr patriarchal und so, vielleicht mag man da eine gewisse Abwertung reinlesen. Ich glaube aber, der Rousseau muss man schon auch so verstehen, dass er das durchaus als eine wichtige Rolle von der Frau sieht. Also nicht im Sinne, dass sie jetzt irgendwie minderwertige Tätigkeiten würde machen, sondern dass das eine Arbeitsteilung ist von zwei komplementären Bereichen, wo einfach die Frau wie fürs eine bestimmt ist und der Mann fürs andere.
Genau, also patriarchal ist es auf jeden Fall, aber das heisst jetzt für Rousseau ja nicht unbedingt etwas Schlechtes, sondern eher etwas Gutes. Also es ist wie so die ideale, optimale Gesellschaftsform, um eine Gesellschaft möglichst weit zu bringen. Wir können das vielleicht noch diskutieren, wenn wir die Texte von der Anna Rothblätz uns noch vor Augen führen, weil sie hat dazu auch etwas zu sagen.
Mhm.
Ein bisschen radikaler übrigens noch hat das der Ernst Brandes formuliert. Er hat 1787 die Stelle von Emil aufgenommen und hat ein Buch über die Weiber geschrieben.
Ja, das klingt schon im Namen an radikaler.
Ja, ja. Genau. Weiber ist halt einfach auch ein Wort, das man gebraucht hat für Frauen. Heute ist das eher ein abwertendes Wort. Ja. Er war übrigens deutscher Jurist gewesen und er schreibt: Eben das, worauf wir kultivierten Völker so stolz sind, es als den Gipfel der Kultur ansehen, dass die Weiber in die Gesellschaft der Kultur gezogen worden, darin den Ton angeben, hat den Verfall der Sitten bewirkt und die Weiber von ihrem wahren Standpunkt abgeführt. Also er geht jetzt da noch weiter und tut wie also das Kulturniveau von einer Gesellschaft ins Feld führen und sagt eigentlich, je öffentlicher die Frauen in einer Gesellschaft sind, desto verroter wird die Kultur.
Mhm.
Das war auch ein gängiges Argument gewesen gegen das Ancien Regime und gegen Royalisten, die ja, so ein bisschen das Bild zeichnen von adligen Frauen, die immer mehr, immer sichtbarer in der Öffentlichkeit sind und ja, so dort im Luxus schwelgen und
zum Sittenzerfall
beitragen. Genau, und sie werden nicht mehr ernst genommen. Es gibt dort auch viele Karikaturen zum Beispiel von der französischen Königin, genau, Marie Antoinette, wo sie richtig ins Lächerliche ziehen, so als Prostituierte darstellt zum Beispiel. Der Brandes, der schreibt auch, ich weiß übrigens nicht, ob man Brandes sagt oder Brandes, aber er war auf jeden Fall ein Deutscher. Er schreibt, die Natur schuf den Mann zum Herrn der Schöpfung. Ist nicht das Weib kleiner, zarter, schwächer geformt? Und damit deutet er schon Diskurs an, wo dann vor allem im 19. Jahrhundert erst so richtig angezogen hat, nämlich die Unterordnung der Frauen als etwas Natürliches, Gottgebnis. Und da entfernt er sich schon ein bisschen vom Rousseau, wo ja durchaus sagt, dass Frauen auch vernünftig können sein, aber nicht unbedingt sollen sein. Oder beziehungsweise, dass es eben vernünftig ist, wenn sie nicht einen zu hohen Bildungsstandard erreichen.
Genau, oder dass die Vernunft einfach die bürgerliche, spätere Geschlechtertrennung und Rollenzuweisung erfüllt oder anweist, sozusagen.
Jetzt kommen wir noch schnell zu der Gegenseite quasi von diesen bürgerlichen, patriarchalen Gesellschaftsentwürfen. Du hast schon erwähnt, so das bekannteste Beispiel ist Honoré de Gouges, also eine Schriftstellerin und Frauenrechtlerin und auch Revolutionärin aus Frankreich. Sie ist 1748 in Montauban geboren. Honoré de Gouges war die Tochter von einer Wäscherin und ist zwangsverheiratet worden. Und hat dann verwitwet in Paris gelebt. Und sie hat eben die bekannte Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne geschrieben, also die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Also für die Zeit 1791 war das eine extrem radikale Schrift. Honoré de Gouges, sie kritisiert, dass Frauen nicht an der Ausarbeitung der neuen Verfassung in Frankreich können mitbestimmen konnten. Und im Artikel 1 von ihrer Frauenrechtserklärung schreibt sie, die Frau wird frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten. Die gesellschaftlichen Unterschiede können nur im allgemeinen Nutzen begründet sein. Mit diesen Forderungen war sie nicht erfolgreich. Sie ist ja kurz darauf aber gefangen genommen und hingerichtet worden von den Jakobinern, also von den Anhängern von Robespierre. Sie ist ja nicht die Einzige, sie noch viele vor und nach ihr sind auf dem Schafott hingerichtet worden im Zuge der Französischen Revolution. Eine andere bekannte Stimme stammt aus England, von der Mary Wollstonecraft, also eine englische Schriftstellerin und Philosophin. Sie hat 1792 «A Vindication of the Rights of Woman» veröffentlicht. Und diese Schrift hat erst nach dem Tod von der Mary Wollstonecraft Aufmerksamkeit gewonnen und hat hauptsächlich eine negative Rezeption erhalten. Also eben vor allem Männer, die das eigentlich sehr absurd gefunden haben, dass eine Frau sich für Recht von Frauen einsetzt. Die Mary Wollstonecraft ist erst viel später so eine Galionsfigur geworden von der ersten Frauenrechtsbewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ja, sie hat sich eher so für eine, das ist ein kompliziertes Wort, kartesianischer Feminismus eingesetzt. Also, dass das Ziel des Menschen eigentlich unabhängig vom Körper ist. Also, das Bewusstsein ist eigentlich da, bevor der Mensch irgendwie einen körperlichen Ausdruck auf der Welt hat. Das würde also bedeuten, dass auch wenn Frauen irgendwie schwächer wären, physisch, heisst das nicht, dass sie seelisch oder von ihrem Verstand her schwächer sind als Männer. Mhm. Das war so ihr Argument. Mhm.
Also doch, auch wenn vielleicht so der Diskurs vom Rousseau über die vernünftige Teilung der Geschlechter wahrscheinlich der dominierende war, gibt es doch eine gewisse Zahl auch von ja, publizierten Stimmen, die eine gegenteilige Ansicht und Kritik auch an dem geübt haben und auch eine politische und öffentliche Gleichstellung von Frauen schon gefordert haben vor 1800 oder so im Rahmen von dieser Revolutionszeit.
Genau, und ich habe jetzt einfach so die Pole dargestellt. Zwischen ihnen gibt es noch ganz viele andere. Ein Beispiel wäre auch die Emily von Berlepsch, das war eine deutsche Schriftstellerin. Und da kommen wir jetzt schon ein bisschen näher auf Aarau zu. Sie ist 1755 in Gotha geboren, ist Tochter von einem herzoglichen Vizekanzler gewesen und hat mehrere Aufenthalte in der Schweiz gehabt und ist zum Beispiel auch mit dem Philipp Albert Stapfer befreundet gewesen. Sie ist eher eine Gegnerin gewesen von der Helvetischen Revolution, weil sie die so als von Frankreich aufgezwungen gesehen hat. Ist vielleicht auch aufgrund von ihrer Herkunft als Deutsche ein bisschen so zu interpretieren, dass sie ja den Franzosen eher negativ gegenüber eingestellt war. Sie hat 1791 einen Text veröffentlicht in einer Zeitschrift, die heisst «Der neue deutsche Merkur», wo sie schreibt: «Nun kann bloße Herrschaft und Übergewicht der Stärke nicht mehr hinreichend sein, die Ehen glücklich zu machen. Die Frau ist nicht mehr bloß Haushälterin des Mannes und Gebärerin seiner Kinder. Sie ist auch Erzieherin, ist Teilhaberin seiner oft sehr verwickelten Verhältnisse und hat ihre eigene, zuweilen nicht unwichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben zu behaupten. Soll sie nun behutsam und selbstständig handeln, so muss sie frei und eigentümlich denken können, also nicht Maschine sein, die nur vom Willen des Mannes abhängt.» Also sie reagiert jetzt hier in dem Text auch eben auf die gesellschaftliche Umwälzung, dass eben nicht nur Männer eine größere Rolle in der Gesellschaft haben, sondern den Frauen ja auch eine neue Rolle zugeschrieben wird. Also Frauen, die ja auch ein vernünftiges Denken sollen haben.
Um diese Aufgaben erfüllen, eben wie Erziehung und Familie, für die Familie zuständig sein, was ja dann auch eine eben rechtliche Besserstellung braucht und später ja dann auch mit Bildungsinitiativen unterstützt wird.
Genau. Jetzt Claudia Honecker schreibt, dass die Meinung von der Emily von Berlepsch im krassen Gegensatz von den populären Anschauungen gewesen sind, wo die Ehefrau eigentlich eher so zum Gehorsam gegenüber ihrem Ehemann verpflichten wollte. Es gibt übrigens auch Männer, die sich für Frauen eingesetzt haben. Zum Beispiel ja, wahrscheinlich der bekannteste Marquis de Condorcet. Er war ein Girondist, ein Gegner der Jakobiner, ist dann auch zum Opfer gefallen von der Französischen Revolution. Oder jetzt noch der Theodor Gottlieb von Hippel gegeben. Das war ein Staatsmann und Schriftsteller in Königsberg. Das war ein Freund von Immanuel Kant. Und der von Hippel, der hat sich sehr oft über die Schriften von Rousseau lustig gemacht. Jetzt in dem ganzen Kuchen von für oder gegen mehr Frauenrecht kommen wir jetzt zu der Argumentation von unserer Protagonistin von dieser Geschichte, Anna Rotblätz-Mais. Sie hat eben in ihrem Werk Mnemosyne die Briefe verfasst, wo sie eben am Anfang sich eher gegen Frauen und Männer ausspricht, die irgendwie mehr Frauenrecht fordern. Sie macht in diesen Briefen eine Gegenüberstellung von der alten und der neuen Gesellschaft. Das ist noch spannend, wie sie so die alte Gesellschaft beschreibt. Also zum Beispiel die Gesellschaft von ihren Eltern oder Grosseltern. Sie sagt, dass früher das Ehepaar vor allem mit Haushalt beschäftigt war und nicht mit Gelehrsamkeit, Wissenschaft oder irgendwelchen öffentlichen Sachen.
Also der Mann wie auch die Frau, meinst
genau.
du?
Also sie tut da jetzt auch so eine einfache Familie schildern, wo im Haushalt hat müssen arbeiten, wo hat müssen Geld erwirtschaften, wo vor allem handwerkliche Tätigkeiten gemacht hat.
Das heisst auch vorrevolutionär. Also sie bezieht sich so ein bisschen auf das 18. Jahrhundert im Ancien Regime.
Genau. Sie schreibt jetzt über die Frau in diesem Eheverhältnis vor der Aufklärung und vor der Revolution. «Wenn unter ihren wirtlichen Händen sich Kisten und Kasten füllten und bei jedem Vorfalle des Haushaltes bei ihr Rat und Trost zu finden war, dann glaubte der Mann, das Kleinod unseres Geschlechtes zu besitzen. Er nannte sein Weib sein Schatz und sein Herz, und ihm fiel nicht bei, dass an ihren Vorzügen irgendetwas mangle.» Und jetzt kommt sie zur Gegenüberstellung von heute, also von den 1830er Jahren. «Was aber jetzt und künftig als erste und unerlässliche Pflicht des weiblichen Geschlechtes besteht und gefordert werden kann, wird in unserer Epoche noch durch die Ansprüche des Zeitgeistes vermehrt. Und hier ist es, wo die Bahnen sich scheiden, die in allen übrigen Beziehungen mit denjenigen, die unsere Vorfahren zum Wandeln hatten, parallel laufen. Also sie sagt, die Ansprüche vom Zeitgeist haben sich auch für die Frauen vermehrt, ähnlich wie Emily von Berlepsch schon sagt. Also auch die Frauen leben jetzt in einer Gesellschaft von Wissenschaft, Geselligkeit, und Frauen tun jetzt auch nach geistiger Weiterentwicklung trachten. Mhm. Und wo sich jetzt eben die Geister scheiden, ist das Problem, sollen Frauen dem nachgehen und dann ihren Pflichten im Haushalt quasi den Rücken kehren und die vernachlässigen? Oder können sie auch beides? Also können sie gelehrte Frauen sein, so wie Männer, und gleichzeitig den Haushalt übernehmen? Sie sagt, nein, das ist nicht möglich. Also Frauen können nicht alles unter einen Hut bringen. Und sie folgt jetzt da eigentlich so in dem utilitaristischen Ansatz von Rousseau. Also die Ehe ist eine wichtige Gemeinschaft fürs Gemeinwohl. Und es ist aber auch kein Zweckverhältnis. Also die Frau muss die Beziehung durch ihre liebenswürdigen Tugenden auch pflegen. Also es ist jetzt nicht die Ehe, die einfach quasi ein gewaltvolles Verhältnis zwischen Menschen ist, weil sie einfach nicht anders können, sondern sie wollen das. Es ist vernünftig, eine bürgerliche Ehe einzugehen.
Ich glaube, dort, ja, dass es auch wirklich noch um die Emotion geht, das ist ja auch etwas, wo man mit dem Emil-Roman von Rousseau verbindet, das Konzept von einer monogamen Ehe, die auf Liebe und gegenseitige Zuwendung auch basiert. Mhm. Also, dass das wie zusammenfällt, weil vorhin gerade in adligen Gesellschaften war ein Ehe mal ein Rechtsgeschäft gewesen, und nebendran haben vor allem Männer sich dort auch neben Frauen gehalten. Und das ist nicht speziell kritisiert worden. Also die Idee, dass man jetzt eben wie in einer Partnerschaft lebt, exklusiv, und dann noch, dass das auch ein Liebesverhältnis soll sein, das ist eigentlich auch so ein Ideal dann von dieser bürgerliche Ehe, die da in der Aufklärung konzipiert worden ist.
Genau, und eben, es klingt jetzt ja so patriarchal und konservativ, aber es ist ja eigentlich sehr nahe an dem, was wir heute kennen von der Ehe, also dass eben Ehe aus Liebe besteht und nicht eben aus reinem Nutzen, den man nachher hat, wenn man ein Kind auf die Welt bringt.
Ich glaube, das ist aber das genau, was sie jetzt anspricht, genau. Dass es eben nicht in dem Nutzen besteht, sondern dass da mehr soll dabei sein.
Genau, also sie schreibt, die Ehe ist die bürgerliche Vereinigung, die das Interesse zweier Individuen so innig zusammenfügt, als die weiseste aller Institutionen für zivilisierte Völker. Mhm. Gut, also wir haben Männer führen Geschäft von der Öffentlichkeit, Frauen sind Erzieherinnen und Beistand der Männer. Und wenn die Ehe nicht funktioniert, dann verliert die Frau jeglichen gesellschaftlichen Einfluss. Also das wäre wie noch schlimmer. Mhm. Darum richtet sie sich eben auch gegen Frauen und Männer, die mehr Recht für Frauen einfordern, weil das würde ja die Ehe gefährden und somit auch die Stellung der Frau in der Gesellschaft gefährden. Sie schreibt auch noch, wie schnell verwelken die Rosen des häuslichen Glückes, wie schnell vergeht das Heil ganzer Geschlechter, da, wo Leichtsinn, Unbestand, Eitelkeit und alle ihr anhängenden Fehler, ja, wo auch nur falsche Ansichten über die heiligen Pflichten der Weiber ihren Zepter führen. Also, das ist jetzt schon mal ein bisschen ähnlich wieder wie das Kulturargument von Ernst Brandes, wo ja auch wieder so ein bisschen so quasi die Frauen, die zu fest im Luxus leben, die führen dazu, dass unsere Gesellschaft weniger gut funktioniert. Jetzt könnte man sagen, also Anna Rothblätz-Meiss ist eigentlich eine Verfechterin von diesen Aufklärer und Philosophen, die versucht haben, das Recht der Frauen einzuschränken zugunsten von einer bürgerlichen Gesellschaft. Ganz so einfach ist es aber auch nicht. Sie tut nämlich in diesen Briefen auch die weibliche Vernunft verteidigen. Das finde ich jetzt eine sehr spannende Textstelle. Sie schreibt, also auf der Erwiderung, dass wir ihr das vorwerfen können, dass sie eigentlich gar nicht haltet von Frauenrecht. Mir ist nie eingefallen zu glauben, das weibliche Geschlecht bilde hinsichtlich seiner geistigen Fähigkeiten eine untergeordnete Klasse von Wesen und noch weniger. Es fehle ihm an jenen intellektuellen Kräften, die den Mann zieren und ihn zum Herrn der Welt machen. Von so einer solchen Blasphemie bin ich so weit entfernt, dass mich im Gegenteile ein Gefühl herzlicher Verachtung anwandelt. Wenn ich in meiner Klause von feinsollenden Gelehrten höre oder lese, welche die Frauen in den Kreis bloß instinktartiger Geschöpfe in die Klasse jener Wesenreihen, die zwischen Mensch und Tier innestehen.
Ich finde jetzt, das ist nicht unbedingt ein Widerspruch, sondern entspricht ja eigentlich schon auch dem, was der Rousseau sagt. Also sie tut ihm eigentlich beipflichten bei der Rollentrennung, dass das so natürlicherweise eingerichtet ist. Und gleichzeitig, ja, tut er ja dem auch eine Vernunft eingestehen. Also es ist ja nicht so, dass wie die Frau muss dominiert werden, weil sie unvernünftig ist, sondern ja, die natürliche Vernunft leitet einem Menschen das einfach vermeintlich nahe, dass der Idealzustand ist. Mann in der Öffentlichkeit und Politik, die Frau daheim und managt die Familie.
Das stimmt, ja. Sie richtet sich da auch vor allem gegen die Interpretationen von den Rousseau-Schriften, die zu ihrer Zeit eben schon deutlich anders tönen, wo eben dann Weiblichkeit sehr stark auch so mit einem natürlichen Instinkt verbinden. Mhm. Und sie sagt ja, also Leute, die sagen, dass Frauen irgendwie einen natürlichen Instinkt haben, wo es ihnen eigentlich gar nicht ermöglicht, vernünftig zu denken, das sind idiotische Argumente. Also es stimmt, sie reiht sich da eigentlich ein in die aufklärerische Haltung, wo Frauen Vernunft zugesteht und eben die auch nicht irgendwie von Instinkt oder Natur ableitet. Mhm. Und der Ernst Brandes, der sagt ja, eben die Unterordnung von Frauen, die sagt Gott gewollt und eben aus einem natürlichen Instinkt. Mhm. Und er hat das schon in den 70er, 90er Jahren geschrieben und nach 1800 wird das dann noch viel konkreter, eben wo auch wirklich Frauen auch verglichen werden mit Tieren. Mhm. Also nicht nur Frauen, sondern auch nicht weisse Menschen. Mhm. Wo man eben so sagt, ja, also
die sind nicht vernunftgeleitet, genau, sondern triebhaft. Und, ja.
Bürgerliche Männer sind eigentlich der beispielhafte Mensch und Tiere sind das Unmenschliche und Frauen und schwarze Menschen sind irgendwann dazwischen.
Mhm. Was mich jetzt noch spannend dunkt, ist ja, dass sie, auch wenn sie das verteidigen, die Rollentrennung, dass sie ja so, wie sie schreibt und was sie alles zitiert und wie sie auf ein gelehrtes Gespräch ja auch reagiert mit ihren Schriften, dass sie da ja eigentlich gerade in einer Sphäre, wo vor allem wahrscheinlich von Männern dominiert ist, mitmischt und offenbar auch sehr fest gelesen wird. Und gleichzeitig verwundert es mich auch nicht, dass sie das erst macht, wo sie verwitwet ist und wieder bei ihren Eltern ist, weil sie ja dann in dem Sinn, in Anführungszeichen, entlassen ist aus ihren ehelichen Pflichten als Frau oder als Pendant zu ihrem Mann, sondern als Witwe gewisse Freiräume auch bekommt. Mhm. Ich weiss nicht, ich kenne mich dort zu wenig aus, aber du weisst vielleicht mehr, ob das auch in anderen Fällen so war oder ob das tatsächlich eben, ob man als Witwe dann zum Beispiel wieder mehr Freiheiten gehabt hat, die Rolle als Hausfrau, Mutter, Erzieherin so zu verlassen und sich eben auch öffentlich zu äußern zum Beispiel.
Genau, also du hast sehr einen spannenden Widerspruch von dieser Person Anna Rotplätz ansprechen, weil sie ja eben eigentlich das bürgerliche Hausfrauenleben gar nicht mehr lebt in der Zeit, wo sie darüber schreibt.
Mhm.
Es gibt andere bürgerliche Frauen, die verwitwet waren und dann möglichst schnell wieder versucht haben, in ein Eheverhältnis zu kommen. Die Anna Rotplätz hatte keine männlichen Nachkommen gehabt, also nur Töchter, was vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass sie ja, wie ihre Rolle als bürgerliche Hausfrau gar nicht mehr so wahrgenommen hat, weil ihre Kinder nicht zum Beispiel irgendwie eine Firma übernommen haben oder so. Andere Frauen, zum Beispiel Mary Wollstonecraft, die haben sich vehement gegen ein Eheverhältnis ausgesprochen und haben das auch so gelebt. Also könnte man sagen, Anna Rotplätz hat eigentlich nach dem Tod von ihrem Ehemann inneres Leben geführt wie Mary Wollstonecraft. Vielleicht nicht ganz gleich, aber so, sie hat nicht mehr geheiratet und hat Bücher geschrieben und hat sich eben inner in dieser männlichen Sphäre bewegt.
Hm.
Und ja, das ist ein Widerspruch, wo ja, vielleicht auch etwas über ihre Absichten aussagt. Sie hat ja auch eben es als Pseudonym veröffentlicht, nicht mit ihrem richtigen Namen. Vielleicht auch ein bisschen von dem abzulenken, dass sie ja eigentlich als Anna Rotplätz inner dem Bild entspricht, das sie propagiert, aber als Rosalia Müller eben eigentlich gar nicht so das Leben führt. Was mir natürlich auch noch auffällt, ist, dass sie, wenn sie von Frauen redet, immer ein bürgerliches Verständnis von Frauen hat. Also sie spricht ja jetzt nicht zum Beispiel Arbeiterinnen an. Sie sagt zum Beispiel an einer Textstelle auch, ja, heute sagt mir ja nicht mehr als Haushälterin alles selber am machen. Wir haben ja heute Bedienstete in einer Familie. Das heisst, Frauen haben durchaus Zeit, um sich ein Stück weit zu bilden. Aber damit kann sie ja nur eher wohlhabendere Frauen meinen, also eine Bäuerin zum Beispiel oder eine Arbeiterin, die dann in der Fabrik zu dieser Zeit schon oder in Heimarbeit arbeitet. Die können das ja nicht, die haben keine Bedienstete daheim, die ihnen irgendeine Arbeit kann abnehmen.
Ich glaube, das ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt immer den Begriff bürgerlich brauchen und heutzutage wir mit dem oft eine politische Haltung assoziieren von inner rechts, konservativ, und dass es mit dem Begriff jetzt da nicht um eine politische Grundhaltung geht, sondern mehr um eine gesellschaftliche Zugehörigkeit, eben in Abgrenzung zum Beispiel zu einer handwerklichen, ländlich-bäuerischen Unterschicht, sondern eben in einer Kreise von einer städtischen, gebildeten, teilweise auch vermögenden oder zum Beispiel an der Regierung beteiligten Gesellschaftsschicht, wo eben Frauen ja dann auch Teil sind und dass sich die bürgerliche Gesellschaft durch eben bestimmte Lebensformen, gewisse Habitus, also Kleidung, Verhalten, Freizeitgestaltung abgrenzt. Einerseits gegen oben und teilweise aber auch, um die unterscheiden von einer höfischen, adligen Gesellschaft. Genau, so als neue Oberschicht von der, nach der Revolution. Und eben zum Beispiel, dass Frauen dort ja Bildung bekommen, lesen, schreiben können, musikalisch sein, dass das so ideal sind von dieser bürgerlichen Gesellschaft und auch dann die vernünftigen Ehemodelle, die du jetzt ja erzählt hast, dass das eben dann auch dort dazugehört.
Genau, ja. Ja, die Anna Rothplätz, die ist 1841 gestorben, kurz nach dem Tod von ihren beiden jüngeren Töchtern. Und sie hat zahlreiche Schriften herausgegeben. Und ja, man könnte davon ausgehen, dass ihre Schriften ja doch etwas dazu beitragen haben, um Frauen in ihrer Umgebung auch einen gewissen Spielraum zuzugeben. Und wie wir wissen, haben sich dann vor allem Frauen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts organisiert, um zum Beispiel für das Frauenstimmrecht zu kämpfen, nachdem die Bundesverfassung von 1848 das noch nicht vorgesehen hat. Übrigens ist in dieser Zeit auch das Geschlechterverhältnis sehr stark in der Wissenschaft diskutiert worden, also jetzt nicht nur literarisch, sondern auch in den Naturwissenschaften, vor allem in der Medizin und Anthropologie. Und das hat dazu geführt, dass dann eben so das Verständnis von Mann und Frau viel stärker naturalisiert worden ist und sich eben die neue Frauenbewegung dann Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert auch gegen das ausgesprochen hat.
Dann würdest du jetzt so ein bisschen sagen, dass sie eigentlich mit dem Beharren darauf oder mit der Betonung, dass eben Frauen vernunftbegabte Wesen sind und dort auch viel können, das, was sie auch mit ihrem eigenen Beispiel zeigt, dass sie in ihrer Zeit dann schon relativ oder gleich auch progressiv gsi ist, auch wenn sie noch anknüpft an die Geschlechtertrennung, was sind weibliche Rollen, was sind männliche Rollen. Aber dass sie eben deutlich macht, die Frauen sind nicht einfach die triebgesteuerten Wesen, die von einem geistig überlegenen Mann müssen, angeleitet werden, sondern dass sie in ihrer Sphäre eben handlungsfähig und autonom auch sein können.
Genau, ja. Also eben man kann ganz viel aus heutiger Sicht als konservativ deuten, was sie geschrieben hat, aber eben auch als progressiv. Ich würde sagen, es ist vielleicht fast ein bisschen zwischen den Fronten gestanden. Mhm. Obwohl man eben muss sagen, die Front, wo eben die Frauen dann das Vernunftvermögen abgesprochen haben, die ist dann immer grösser geworden und hat dann auch deutliche Überhand gehabt, vor allem in den Wissenschaften.
Okay.
Und ihr Werk, ja, steht schon ein bisschen für das, eben ein Stück weit emanzipatorisch, dass sie eben gegen das angekämpft hat. Weil eben in den 1830er Jahren ist das schon, schreibt sie auch selber, eben schon eine Haltung gewesen, dass, dass man Frauen quasi eben so die menschliche Existenz abgesprochen hat. Und gegen das setzt sie sich ja auch zur Wehr.
Was ja interessant ist, ich weiss jetzt nicht mehr in welchem Jahr, aber es ist jetzt auch etwa die Zeit oder etwa ein Jahrzehnt später, wo ja dann zum Beispiel auch im Aargau erste Bildungsinstitutionen entstehen, spezifisch für Frauen. Also das Lehrerinnenseminar entsteht, glaube ich, in den 1840er Jahren. Genau, ja. Also wo es dann auch darum geht, wirklich Angebote zu schaffen für bürgerliche Frauen, ihre ja, Anlagen zu entfalten in natürlich klar vorgegebenen Berufsfelder, wo sie dann teilweise auch nur haben können ausüben bis zur Heirat. Als sogenannte Fräulein, in Anführungszeichen.
Wo eben genau das Ideal im Vordergrund gestanden ist, quasi eine häusliche Erziehung, aber mit einem bestimmten Anteil von Bildung, von Vernunft, Schulung, wo Frauen sollten und dürfen haben. Also man kann sagen, dass sich die ersten Töchterschulen durchaus das Gesellschaftsideal von der Anna Rotblätz zum Vorbild genommen haben. Ja, jetzt haben wir so einen kleinen Schnelldurchlauf gemacht in die verschiedenen, vor allem theoretischen Gesellschaftsentwürfe von GeschlechtertheoretikerInnen und eben auch SchriftstellerInnen Ende 18. und Anfang 19. Jahrhundert.
Ich finde es, auch wenn du natürlich jetzt viele zitiert hast, ich glaube, es ist gleich noch spannend, mal so eine Auslegeordnung zu haben und zu sehen, wie fest die Rolle der Frau in dieser Zeit nicht nur mehr diskutiert worden ist, sondern wie sich das auch ja, verändert hat. Und ich finde in dem Zusammenhang immer spannend, dass ja die Aufklärung, die für uns als eine sehr progressive, verbessernde, reformerische Bewegung gesehen wird, die unsere heutige Welt hervorgebracht hat, zumindest da in der Schweiz auch und in Westeuropa. Und dass dort aber eben gewisse Geschlechterrollen definiert worden sind, die lang gewirkt haben und heute zumindest in gewissen ja, gesellschaftlichen Kreisen ja, immer mehr kritisiert werden oder wo heutige Bestrebungen eigentlich genau darauf abzielen, das wieder aufzulösen, wo so eingebrannt ist in ja, unserer Gesellschaft.
Ja, und was ich schon auch noch spannend finde, ist, dass da auch Leute aus der Region daran beteiligt gewesen sind bei dieser Debatte. Ein Anna Rotblätz, die in Aarau gelebt hat und doch eine Stimme gewesen ist, die man gehört hat. Und vielleicht gibt es ja da noch mehr Stimmen, aber das bleibt noch offen und vielleicht Stoff für eine weitere Folge. Was zum Beispiel Aarauer Männer über das zu sagen hatten, ist jetzt in dieser Folge eigentlich fast nicht vorgekommen. Aber ja, das steht noch in den Quellen, die noch vor uns sind.
Ich denke, dass dass du dich ja im Zusammenhang mit dem Stadtgeschichtsprojekt wahrscheinlich genau noch weitere Frauen oder Persönlichkeiten in diesem Zusammenhang wirst widmen und genau. Noch ein bisschen nachspüren.
Yes, gut. Dann glaube ich, unsere Köpfe rauchen und wir lassen es bei dem sein. Danke fürs Zuhören, Simon. Gibt es sonst noch irgendetwas zu sagen, was wir vergessen haben?
Ich glaube es nicht. Danke dir fürs Erzählen von dieser Geschichte und danke allen Zuhörenden fürs Zuhören. Wenn ihr Rückmeldungen habt an uns, dürft ihr das gerne machen per Mail an geschichten.aus.aarau@gmail.com oder schaut auf Instagram vorbei, @geschichtenausaarau_podcast. Dort ja, könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und gelegentlich gibt es dort auch Bilder, Material zu unseren Folgen zu sehen. Schaut doch vorbei oder schreibt uns, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was wir müssten korrigieren, falls wir Fehler gemacht hat oder falls der Manuel Fehler gemacht hat in dem Fall.
Das ist auch immer wichtig, ja.
Ja, und dann freue ich mich dann auf die nächste Folge.
Ich auch, ja. In dem Fall, bis zum nächsten Mal, Simon.
Bis dann. Ciao, Manuel. Ciao.